Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in der Friseur- und Beautybranche. Schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen im vierten Podcast-Jahr vom Friseurfreund.biz Podcast. Ich wünsche euch ein wunderbares und erfolgreiches, gut gelingendes 2025 und mein Beitrag dafür wird sein, dass ich natürlich diesen Podcast für euch weitermache und im ersten Quartal mit einer Sonderepisodenreihe starte. Eine Episodenreihe, die sich sehr umfassend um das Thema Preisanpassung drehen wird. Dafür habe ich mir Gäste eingeladen. Es wird auch eine Solo-Folge dazu geben, mal von mir, seit langem mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr ja dieses Wissen, was wir hier zusammentragen für die Friseurwelt, einfach nutzt, in Umsetzung bringt. Und wer beim Thema Umsetzung ein bisschen Unterstützung braucht, kann sich immer gern bei mir melden. Genau dafür bin ich als Friseurfreund in der Branche da. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Durch ganz viel Zufall ist mir Thomas Pretschner begegnet. Er ist in der Kosmetikinstitutbranche tätig und zwar als Unternehmensbegleiter, Unternehmensberater, Coach und hat natürlich auch das Thema Preise ganz intensiv in seinem Repertoire. Ich habe ihn angefragt, ob wir in dieser engen Nische, in der wir uns ja beide bewegen und gleichzeitig in diesen sehr benachbarten Branchen, ob wir uns gemeinsam ja diesem Thema mal in einem Podcast widmen wollen und er hat zugesagt. Und dieses Gespräch, dem ihr jetzt gleich lauschen könnt, da werdet ihr unglaublich viel mitnehmen, weil es ganz viele Tipps dabei gibt, weil es ganz viele Betrachtungsweisen gibt, weil es unglaublich Mut macht, weil es ein ganz ehrliches Gespräch war und weil wir sogar in die Verlängerung gehen werden, denn wir haben noch lange nicht alles dazu besprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei dieser Episode. Ich wünsche mir, dass ihr die mehrmals hört, denn ihr wisst, es ist mein Herzensanliegen, dass wir mehr finanziellen Spielraum in unsere Branche reinbekommen. Und das geht nun mal richtig, richtig gut über Preise. So, guckt euch das an, hört euch das an und wenn es euch gut gefällt, dann verteilt diesen Podcast. Wenn ihr Support braucht, denn ihr wisst, das Wissen ist ja immer da. Die Frage ist, wie kommt man in die Umsetzung? Wie kriegt man das dann wirklich rüber? Und wenn ihr dafür Unterstützung braucht, dann schreibt mich einfach an. Wir machen mal ein unverbindliches Erstgespräch. Wir gucken, wie ich euch da helfen kann. Fakt ist, meistens gibt es wirklich gute Möglichkeiten und Wege, euren finanziellen Spielraum zu entwickeln und da wirklich ja, am Unternehmenserfolg zu schrauben. So, jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode, zu meinem Herzensthema heute, zum Herzensthema Preise. Preisgestaltung heute mal allgemein in der Beauty-Branche. Und dazu ist mir ein Gast ins Leben geflattert, dank seiner Kampagne bei Instagram. Hat funktioniert, würde ich sagen, Thomas. Ne? Er heißt auch Thomas Pretschner, also insofern heute nicht durcheinander kommen, man erkennt uns aber an der Stimme. Und Thomas wurde mir ins Leben gespült, weil er sich um Preise, Preisentwicklung in Kosmetikinstituten kümmert und sich darauf positioniert und spezialisiert hat. Und da war ich so happy, dass ich dachte, geil, genau meine Nische, aber in einem leicht anderen Segment, aber trotzdem immer noch Beauty-Bereich. Na, ihn muss ich mal fragen. Da war ich ein bisschen aufgeregt, dachte ich, kannst du einen fragen, warum wir so nah beieinander sind? Das können wir offen miteinander reden. Und im ersten Gespräch schon am Telefon dachte ich, komm, das funktioniert. Und das hat sich auch jetzt gerade im Vorgespräch schon gezeigt. Thomas, ich bin sehr, sehr happy, dass du dir Zeit nimmst für mich, für dieses große Thema und dass wir uns jetzt hier austauschen können. Und ich glaube, ganz, ganz viel für alle Hörenden und Schauenden hier reingeben können, was wirklich das Thema Preisentwicklung angeht. Danke für deine Zeit. Herzlich willkommen.
Danke, Thomas, dass ich dabei sein darf. Das wird bestimmt ein ganz spannendes Gespräch. Vorgespräch war schon mega gewesen. Also von daher, danke für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Das ist immer hart, wenn man sagt, das Vorgespräch war mega und dann denken immer alle, na, hättet ihr mal die Aufnahmetaste gedrückt, ne? Aber ja, nee, haben wir eben nicht so. Also ein bisschen Spannung muss ja drinnen bleiben. Thomas, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erzählt, aber wir fangen mal ganz kurz an. Hol uns mal in dein Leben ab. Wie bist denn heute in den Tag gestartet?
In den Tag gestartet bin ich früh mit einer Runde mit unserem Hund. Ich wohne tatsächlich, wir sind auch, Thomas, wir sind tatsächlich auch räumlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Du bist ja,
Weiß.
wenn ich mich richtig erinnere, in Leipzig
Richtig?
und ich bin in Dresden. Also wir sind irgendwie knapp 100 Kilometer, sage ich mal, auseinander. Und ich wohne aber noch ein Stück weiter auswärts von Dresden im Osterzgebirge. Und dort haben wir tatsächlich Schnee. Und ich war heute früh mit unserem Hund im Schnee unterwegs. Eine schöne Runde. Das war sehr, sehr entspannt. Ja, bevor ich jetzt auf Arbeit gefahren bin und tatsächlich schon das erste Meeting hinter mir hatte. Genau so war mein Tag. Mit einem guten Kaffee in der Hand. Hervorragend.
Hervorragend gestartet. Was machst du alles beruflich?
Boah, das ist ja sehr. Ja, das hat ja einen recht großen Interpretationsspielraum. Ich bin im Kern bin ich Unternehmensberater und Coach. Ja, wobei man hier unterscheiden muss: Unternehmensberater erzählt oder sagt die Tipps, die man umsetzen muss, also ein Berater. Und ich lege mehr Wert auf den Potenzialcoach, so bezeichne ich es sehr gern bei mir. Erfolgscoach finde ich ein bisschen, naja, oberflächlich. Der Potenzialcoach, ich suche nach Potenzialen, speziell bei Kosmetikinstituten. Also ich bin spezialisiert auf die Kosmetikbranche und suche nach Potenzialen, Schwächen, Stärken, die man nutzen kann, um das Unternehmen nach vorn zu bringen, ja, dass die so ihre vollen Potenziale entfalten können. Da gehört natürlich das Thema in der heutigen Zeit Preise auch mit dazu. Ja, das ist so im Groben vielleicht mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergebrochen, das, was ich tue.
Warum Kosmetikinstitute?
Das ist so ein bisschen in der Historie begründet, dass ich selber komme aus einer Kosmetikerfamilie. Ich bin selber kein Kosmetiker, ja, aber ich komme aus einer Kosmetikerfamilie, die 5 Generationen zurückverfolgbar immer was mit Kosmetik zu tun gehabt hat. Also von der Fußpflege über Masseur, über Klassisch-Kosmetik. In unserer Generation hat sich's jetzt getroffen. Meine Schwester, meine größere Schwester, die ist 5 Jahre älter als ich, hat ein großes Institut, also hier direkt unter mir. Ich arbeite im selben Haus wie sie. Von 350 Quadratmetern, 9 Behandlungskabinen, 6 Angestellte. Und die hatte mich damals irgendwann gefragt, ob ich ihr mal helfen kann. Und da durfte ich auch dann 10 Jahre lang mal die stellvertretende Geschäftsführung übernehmen.
Ei,
Mit
okay.
Personalverantwortung, mit Strategien. Und da wurde vom ursprünglichen, also es ist gewachsen in der Zeit, ja, vom ursprünglichen Schönheitspflege Evelyn, das Dermatokosmetische Zentrum draus. Und mit diesem Relaunch ist das Ding durch die Decke auch geschossen. Und das war mein Pilotprojekt. Seitdem bin ich seit über 20 Jahren in der Kosmetikbranche und weiß auch relativ genau, was in den Kabinen sozusagen auch abgeht, wie die Gespräche aussehen. Also ich kann auf Augenhöhe, obwohl ich kein Kosmetiker bin, mit den Kosmetikerinnen reden.
Ja, bei so einer Erfahrung und so einer Historie ist ja klar, also richtig toll. Was treibt dich an, diesen Job zu machen, diese Kosmetikinstitute zu coachen und da oder deine Kunden zu coachen? Was treibt dich da an?
Ich hatte ein ähnliches Gespräch vor ein paar Tagen. Normalerweise würde ich sagen, die Leidenschaft, den Menschen zu helfen, das klingt aber so ein bisschen nach helfen und heilen. Das haben wir auch oft in der
Ja.
Kosmetikbranche, so nach dem Motto, ich will kein Geld, ich will nur helfen und heilen. Heilpraktiker sind da noch schlimmer. Ganz ehrlich, was mich antreibt?
Ja.
Trotz.
Hast du gerade trotz gesagt?
Trotz.
Okay.
Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ja nun selber ich bin ja selber Unternehmensberater, ich habe Betriebswirtschaft, aber auch Marketing studiert, weil zwischen diesen beiden Feldern gibt es immer einen unwahrscheinlich harten Kampf. Und was ich immer feststelle, ist, dass ganz viele, also oftmals auch bei den Kosmetikherstellern, also bei den Firmen, aber auch bei den Steuerberatern, bei jedem, der irgendwas mit Zahlen zu tun hat, Bankern zum Beispiel, ist die Kosmetikerin, meistens sind es Frauen, ich will Männer hier gar nicht ausschließen, also Kosmetiker oder Kosmetikerin sind immer so die, Kosmetiker, alles locker, Kosmetikerin, kleine Blondchen so ungefähr, ja. Die sind ja, also im Übertriebenen, ich überspitze es ganz bewusst jetzt mal,
Mach ruhig.
die sind ja zu dumm, um die Zahlen zu verstehen. Und das ist blanker Trotz. Die Kosmetikerinnen sind solche Experten. Das Feld der Kosmetik ist so unglaublich breit gestreut. Also von der Fußpflege, die in die Podologie mündet, was ebenfalls Handwerksrolle A ist übrigens, bis hin zu Medical Beauty, Anti-Aging-Behandlungen, die zum Teil den Schönheitschirurgen Konkurrenz machen. Die haben eine dermaßen Expertise und es gibt einen einzigen Knackpunkt. Und das ist die Betriebswirtschaft, die aber bei allen Handwerkern, da können wir auch einen Tischler, da können wir auch einen Maurer nehmen, hängt die in den Seilen. Also dieses Zahlenverstehen ist eine Frage der Ausbildung. Und ich verstehe mich dort als Dolmetscher, der die Themen, die ein Steuerberater, mit dem ich übrigens auch relativ auf Augenhöhe reden kann, also ich sage bewusst relativ, ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Rechtsanwalt, aber mit denen ich, also mit meinem Steuerberater diskutiere ich wahnsinnig gern. Und ich übersetze diese Themen auf ganz einfache Art und Weise für die Kosmetikerin, für den Kosmetiker, für den Institutsalltag, sodass er was damit anfangen kann. Was nützt es uns denn, wenn wir uns schmücken mit schönen betriebswirtschaftlichen Fachbegriffen, wovon jemand nur die Hälfte versteht, aber wir brüsten uns, weil wir ja so schlau sind, dann soll man mal mit der Kosmetikerin über Behandlungstechniken reden, über Radiofrequenzanwendungen, Ultraschall, Mikrodermabrasion, Microneedling, Microblading, egal was wir dort nehmen. Genau, dann guckt nämlich der Steuerberater plötzlich auch ganz, ganz schön komisch aus der Wäsche. Und das ist, deswegen denke ich, es ist tatsächlich Trotz, was mich antreibt. Ich will die Kosmetikerin zu Unternehmern erziehen oder entwickeln.
Entwickeln.
Erziehen ist ein ganz schlechter Begriff.
Ja, ganz, ganz schwieriger Begriff, aber macht nichts. Ich, ich habe gerade, bevor du erziehen gesagt hast, habe ich an meine Kinder gedacht. Ich habe zwei Söhne und da ging es jetzt mal vor kurzem darum, wer der Bessere ist. Und duellieren unter Geschwistern darf man schon mal. Und da ging es dann auch darum, dass halt jeder seine Stärken hat. Und ich mag diesen Gedanken trotz, fand ich jetzt gerade sehr beeindruckend tatsächlich, weil dieses Herabwürdigen der Branchen, und jetzt rede ich ja als Friseurfreund und in der Friseurbranche aktiv, und du für die Kosmetikinstitute, dieses Herabwürdigen dieser Handwerkerinnen ist zum Kotzen. Ja. Es ist unglaublich schlimm. In mir bringt es auch eine Wut hoch, bin ich ganz ehrlich. Die Wut wünsche ich mir aber teilweise auch bei den Friseuren. So, Mensch, Leute, wann hören wir auf, uns so behandeln zu lassen und eben gerade auch preislich uns so vorsichtig zu verhalten, weil wir sind doch nur Friseure. Und da könnte ich, das finde ich ganz, ganz schlimm, dass dieses innere Selbst so klein ist. Dabei ist es so ein geiles, wichtiges Handwerk und ich möchte das aufgreifen, diese Expertise, die du gerade mit Microneedling, Microblading, kenne ich alles nicht, ne? Ich habe es nur wiederholt. Wenn ich gucke, was meine Friseure, mit denen ich so arbeite, und ich kenne tausende von denen in Deutschland, was die können, wie schnell die aus einer Menschen, die ja irgendwie traurig reinkommt, innerhalb von 2 Stunden einen vollkommen neuen Typ erschaffen, an Naturmaterial, Haare, mit Chemie, mit Physik, mit Handwerk, vor allem aber mit Personality, mit Persönlichkeit und Gespräch. Hochkomplexer Job. Und das glauben dummerweise die Friseure selber nicht. Und das finde ich so schade. Das ist so ein bisschen mein Antrieb, dass ich da so dran rumrüttel und dann so sage, hey, kommt in eure Kraft, ihr seid so wichtig für alle, für eure Endverbraucher.
Es ist ja vor allen Dingen, ich kann dir dort nur recht geben, es ist aber meiner Meinung nach über viele, viele Jahre ist das, ich will es fast sagen Jahrzehnte, ist das von extern geprägt worden, die Menschen in dieses Bild, in diese Opferrolle zum Teil hineinzumanövrieren. Der Begriff Dienstleister, ich verwende das bei mir in meinem Coaching-Programm, in meinen Beratungen, der Begriff Dienstleister ist eigentlich der totale Tod. Aber der Witz ist, die meisten, ich denke, die Friseure und vor allen Dingen bei meiner Branche, bei der Kosmetikbranche kann ich es mit Sicherheit sagen, die sehen sich als Dienstleister. Aber nehmen wir den Begriff doch mal auseinander. Dienen und leisten. Der Dienst, es gibt noch einen anderen Begriff dafür, für Menschen, die das tun. Das nennt sich Sklave.
Ja, krass.
Sind wir jetzt ein Sklave von denen, die reinkommen und müssen wir versuchen, denen alles sozusagen zukommen zu lassen, am besten zum Nulltarif? Oder haben wir das Recht zu sagen, Moment mal, das ist meine Homebase, ich kann auch Leute ablehnen, ich darf sogar Hausverbot aussprechen. Ich nehme die Menschen, die mir gut tun, und ich darf damit gutes Geld verdienen.
Genau. Aber an den Punkt musste ja erst mal kommen und ich helfe meinen oder ich versuche, auch das ist ja immer ein Versuch und manchmal auch ein Idealistischer Kampf, ne? Das hatten wir gerade im Vorgespräch. Also jetzt wisst ihr schon mal grob, worum es geht, ne? Wofür geht man da und wie ist man da so auch manchmal drauf? Und ihr habt mich ja auch gerade wieder erlebt mit so einem Enthusiasmus drin, wo ich manchmal so denke, oh Gott, Thomas, ne? Überfährst du damit auch die Menschen manchmal? Aber zum Schluss möchte ich ja nur, dass auch Friseure wegkommen vom Dienstleister. Und ich sage immer Kunsthandwerk. Für mich ist das nicht mal nur ein Handwerk, sondern die Kunst ist halt wirklich dieses schnelle, hochindividuelle. Und ich sage immer, ey, das Material quatscht noch die ganze Zeit, ne? Ja. Also du hast vor uns im Vorgespräch gesagt, du bist Camper. Habe ich richtig verstanden?
Ja, ne? Ich bin Camper, genau, Leidenschaftler.
Ich auch. Und ich habe meinen Bus selber ausgebaut.
Ja, super. So.
Und ich liebe das und ich bin Friseur, wirklich gelernter Friseur, Friseurmeister, okay. Bisschen BWL studiert nebenbei. Und ich kann aus Holzplatten Schränke bauen, die schön sind. So, gib mal einem Tischler einen Kopf in die Hand, der soll da was draus machen. Das wird richtig gefährlich.
Aber richtig.
Ja? Aber richtig, ne? Und diese Komplexität des Handwerks, auch mal sich selber einzugestehen, als eben der Kunsthandwerker, der es tut, eben als Friseur, oder eben auch als Kosmetik, ne? Weil das, hey, so nah wie in der Kosmetik kommt dir ja kein Mensch eigentlich. Und dieses Mikroniedeling, das habe ich jetzt doch, fällt es mir gerade ein, habe ich jetzt mal eine Werbung dafür gesehen, habe so gedacht, huch, das geht ja tief in die Haut rein. In meiner Ausbildung früher hieß es noch, das ist eben Arztsache. Da dürfen wir gar nicht hin, wir dürfen nur oberflächlich.
Ja, Moment, da müssen wir ein kleines bisschen einhaken.
Also oh gut, ja, klär uns auf.
Das stimmt, genau. Also Mikroniedling vielleicht zur Begriffserklärung. Also sind Mikroniedling, also Mikronadeln sind kleine, ganz, ganz kleine Nadeln, die meistens in einer bestimmten Anzahl wird über die Haut gegangen und die erzeugen eine Mikroperforation. Also das heißt, die verletzen tatsächlich ein Stück weit die Haut, das ist richtig. Aber die haben eine maximale Einstichtiefe, die in der Kosmetik erlaubt ist. Also das sind 0,5 Millimeter. Ja?
Wie weit geht Tattoos rein?
Bitte?
Gehen Tätowierer rein? Also,
das kann ich dir nicht sagen, das müssen wir Tätowierer fragen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das Interessante ist, dass dieses Mikroniedling ja eigentlich nur die Selbstheilungskräfte der eigenen Haut aktiviert. Denn es spiegelt ja vor, dass die Haut eine Verletzung hat. Damit werden der Wundheilungsprozess angeregt und zwar an ganz, ganz vielen Stellen gleichzeitig. Mhm. Und dadurch bildet sich neues Babygewebe. Und dadurch wird es wieder straff und glatt. Also Mikroniedling ist eine ganz tolle Geschichte.
An der Stelle muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du es benutzt, ne? Aber Thomas, als du hast vor uns dein Alter verraten, dachte, krass, hätte ich niemals gedacht, dass du so alt bist. Also als Kompliment nehmen, ne? Aber das ist echt krass. Alles Schminke heute, ja genau.
Alles Schminke.
Ja. Weg vom Mikroniedling, weil wir wollen heute keinen Fachpodcast machen. Wir wollen heute nochmal gucken, das Thema mit den Preisen. Das ist mein Hauptpunkt.
Bin ich dabei.
Und jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Branchen mal nebeneinander gestellt. Mhm. Ich würde jetzt auf die Preise rüberwechseln und würde fragen, wie ist denn das bei den Kosmetikinstituten? Fällt das da den Mitarbeitern auch so schwer wie bei den Friseuren, meine Wahrnehmung, den Preis nach oben zu entwickeln? Hast du das Thema auch in deiner Branche?
Unbedingt, und zwar sehr, sehr ausführlich. Das liegt aber auch daran, dass das ganze Thema Preiserhöhung, was ja eigentlich ein dynamischer Prozess ist, und zwar über den gesamten Zeitraum eigentlich des Existieren des Unternehmens, ja, also der Unternehmenstätigkeit. Also im Gründungsprozess kriegen wir irgendwann mal so in so einem Schriftstück steht so ein lapidarer Satz: Achtung, Experten empfehlen jährlich mit einer Preiserhöhung von 3-5% zu kalkulieren, einfach nur um die Inflation auszugleichen. Mhm. Wir haben eine jährliche Inflation, jetzt von diesen Sprüngen mal abgesehen, aber von durchschnittlich etwa um die 2-3%. Das passiert eigentlich in der Regel.
Normales Leben.
Ja, manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es mehr. Wir hatten jetzt ein paar krasse Jahre, da war es natürlich sehr stark. Und wir haben aber immer noch Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Friseuren ist, aber in der Kosmetikbranche, die zum Teil über 5 oder 10 Jahre ihre Preise nicht erhöhen. Jetzt haben wir ja einen betriebswirtschaftlichen Grundsatz, der heißt, Gewinn, von dem wir leben, als Einzelunternehmen, ist gleich Umsatz minus Kosten. Ja, wenn die Kosten aber immer weiter steigen, der Umsatz aber nicht hoch wird oder höher wird, schmilzt der Gewinn ja immer weiter dahin. Irgendwann tut es dann weh und wir kommen nicht mehr aus dem Dispo. Jetzt war die Frage von dir aber eine andere gewesen, und zwar das Personal. Es gibt auch einen Unterschied zwischen der Friseurbranche und der Kosmetikbranche. Wir haben nämlich im Durchschnitt in der Kosmetikbranche, wir haben etwa 72.000 Kosmetikinstitute in Deutschland. Also das sind reine Kosmetikstudios. Soll heißen, ein Friseur, der Kosmetik betreibt, ist nicht dabei. Eine Podologin, die Kosmetik betreibt, ist nicht dabei. Eine Arztpraxis, die eine Kosmetikerin hat, ist nicht dabei. Eine Apotheke, die Kosmetikerin hat, ist nicht dabei. Das sind alles Konkurrenten. Sondern reine Kosmetikstudios und Schönheitsfarmen. Auch viele Nail-Design-Studios natürlich. Also 72.000. So, und von denen, von dieser Menge, haben nur etwa 20% überhaupt Personal, und zwar im Durchschnitt eine. Das heißt, es gibt einige wenige relativ große Institute, jetzt können wir schon...
Wie deine Schwester?
Meiner Schwester schon ganz gut einschätzen, ja. Und es gibt aber unwahrscheinlich viel, und wir reden von immerhin 72%, fast drei Viertel, die Kleinunternehmen sind, Kleinunternehmen nach § 19 Umsatzsteuergesetz, das sind die Unternehmen, die maximal 22.000 Euro Umsatz machen dürfen. Umsatz pro Jahr. Wir reden von fast drei Vierteln. So, und wir hatten im Einstieg, hatten wir ja so ein bisschen verglichen, warum ich oder welche Kunden oder welche Kosmetikerin ich anspreche. Also ich konzentriere mich tatsächlich nicht nur auf die großen, erfolgreichen, sondern ich möchte eigentlich jeder Kosmetikerin eigentlich die Chance geben, sich zu entwickeln zu einem guten Institut und zu einem wirtschaftlich erfolgreichen. Und bei dem Personal ist es in der Regel so, das Personal, das ist so ein bisschen das Herdenprinzip. Wenn die Unternehmerin Angst hat, höhere Preise umzusetzen, Preise zu erhöhen, rennt das Personal wie die Lemminge in genau dieselbe Richtung hinterher. Hat also die Unternehmerin Angst, hat das Personal Angst. Ja. Hat die Unternehmerin eine völlige Selbstverständlichkeit, mit der die sagt, okay, ab morgen die Behandlung 20 Euro teurer, dann zuckt das Personal mit den Schultern, sagt, die ist schuld, ja, und macht's einfach, ja. Aber das ist über viele Jahre anerzogen und das gibt sehr starke, sehr, sehr starke Unterschiede in jede Richtung, ja. Aber meistens ist es tatsächlich die Führungsperson, in dem Fall die Inhaberin oder der Inhaber, der Schwierigkeiten hat, sich mit dem Gedanken anzufreunden, jetzt muss ich ja meinen lieben Kunden mehr abknöpfen. Es ist doch nur Kosmetik, die rennen bestimmt alle weg. Also genau wie beim Friseur.
Ja, genau. Und dann eben auch diese Angst vor dem Kundenverlust, die manchmal gar nicht wirtschaftlich bezogen ist, sondern das nehme ich so oft wahr, eine emotionale Sorge. Also, oh Gott, ich kenne diese Kundin ja schon seit 20 Jahren, habe ich die unter meinen Händen und Fittichen. Wir sind wie Freunde. So, das ist dann, da löst sich die Distanz zwischen Kunsthandwerker oder Handwerker und Kundin oder Gast, löst sich da die Distanz auf. Und dann ist man so nah beieinander, dass man sich nicht mehr bewegen kann und eben Angst hat, den Kunden aus dem Leben zu verlieren. Gar nicht aus der Kasse zu verlieren, sondern aus dem Leben zu verlieren. Und ich sage immer, je kleiner der Mikrokosmos Stadt, ne, wenn du dann irgendwo ich bin in Nossen, habe ich gelernt, also dir sagt das was.
Ja, ja,
Stadt. Und das sind genau, 6.000 Einwohner, da kennt dich jeder. Und du weißt auch, den Kunden, den du verlierst, siehst du am nächsten Tag wieder. Und zwar irgendwie begegnet er dir in der Stadt und dann hast du so einen kurzen, beschämten Moment, shit, wir haben uns ja getrennt in irgendeiner Form. Also das ist alles so emotional zu nah in Beziehung verstrickt, sage ich immer, dass es schwierig ist, deshalb die Preise zu entwickeln.
Du hattest vorhin, einen wunderbaren Ansatz gehabt, und zwar hast du gesagt, dass ja der Friseur, der so nah an dem Kunden ist, weil er ja was an den Haaren macht, die Kosmetikerin ist genauso, ne? Also wir wollen vom Körperbehandlungsbereich wollen wir gar nicht sprechen, ja, es reicht ja schon das Gesicht. Die haben ja eine Nähe zueinander, die könnte ja nur näher sein, wenn die miteinander verheiratet werden, ja. Also das ist ja wirklich Haut an Haut, ja. Und da entsteht natürlich eine solche Beziehung. Man muss allerdings auch sagen, dass gerade bei dem Thema Preiserhöhung die gestandene Kosmetikerin, ich kann jetzt nur von Kosmetikerin sprechen.
Alles gut. Ich rede von Friseur und du von Kosmetikern. Das passt perfekt heute.
Perfekt, so machen wir es. Dass die in der Regel diese Angst vor den Preiserhöhungen eigentlich wegen einer finanziellen Unsicherheit hat, die eventuell in der Zukunft eintreten könnte. Also das heißt, wir haben jetzt Angst vor einer Sache, die noch gar nicht da ist. Und deswegen, weil es ja eintreten könnte, ja, mache ich erstmal gar nichts. Das ist in etwa wie, ich springe nicht aus dem fahrenden Auto, weil ich könnte mich verletzen,
Clever.
Aber das Auto fällt gerade die Klippe runter.
Schwierig dann, ja, okay. wo entscheidest du dich hin, ne?
Wenn ich drinnen sitze, habe ich es garantiert erlebt. Wenn ich rausspringe, habe ich wenigstens die Chance.
So. Habe ich die Chance, ja, genau. Und
also sehr drastisch formuliert, aber diese Zukunftsangst, also diese Ängste, die du ansprichst und die dann auch transportiert werden, zwangsläufig auf die Mitarbeiter. Aber interessanterweise durch die eigene, das eigene, ich habe jetzt, liebe Kundin, ich will Sie schon mal informieren, nächsten Januar, ja, da muss ich jetzt die Preise, ja, muss ich, da holen wir uns da die Diskussion überhaupt rein. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja.
Boah, Thomas, zwei Aspekte. Aspekt Nummer eins, diese Nähe, die du gerade beschrieben hast, sei es Gesicht oder zu den Haaren, näher kann es nicht sein. Da entsteht automatisch eine Beziehung, ist so. Ne? Also das ist auch bei Paarbeziehungen so, wenn du dich auf Arbeit jeden Tag triffst, irgendwann bist du dir sympathisch und das bloß, weil du dich getroffen hast. Ne? Also diese Nähe entsteht. Aber gleichzeitig ist doch genau diese Nähe das Schönste an unserem Beruf. Also das macht, oder an unseren Branchen, das macht ja den Menschen, die das Handwerk tun, total Spaß und gibt denen viel. Es ist aber auch das größte Übel, was wir haben, diese extreme Nähe,
ja,
weil es uns halt so verstrickt. Und jetzt kommt was Wichtiges. Es ist ja aber eigentlich auch eine so total stabile Basis oder Beziehung, die man auch mal belasten kann. Also der Kunde ist doch genauso. Ah, suche ich mir jetzt eine neue Kosmetikerin? Ist ja wie sich einen neuen Urologen suchen. Weißt du? Das machst du ja auch nicht sofort und leicht, weil da eben die Berührung, die Beziehung auch enger ist sozusagen. Ne? Und das machst du ja nicht. Und ich finde, das dürfen unsere Kunden, unsere zwei Kunden auch lernen.
Ja.
Diese Beziehung ist nicht einseitig. Nicht du als Friseur oder Kosmetikerin bist abhängig vom Kunden. Der will dich genauso wenig aus seinem Leben verlieren, weil der hat nur einmal Vertrauen gefasst. Der weiß, dass es alles gut ist. Ihr arbeitet im Gesicht, wir arbeiten an Haaren. Das ist das, was immer rausguckt, ne? Egal, was du anhast.
Ja.
Und diese Beziehung ist doch auch mal mit 10 Euro belastbar. Das kämpfe ich schon wieder.
Da kommt aber genau dieser Knackpunkt. Du, ich bin völlig bei dir. Ich bin völlig bei dir. Ich könnte mich genauso, ich könnte mich jetzt reinsteigern, unglaublich. Ich versuche.
Mach's nicht, bring du die Ruhe rein.
Genau. Pass auf, dort kommt aber genau dieser Dienstleistungscharakter wieder rein. Ja, dieses über Jahre geprägte, wir sind Dienstleister. Wir müssen dienen und leisten. Wir müssen für den anderen da sein. Ich hatte vorhin gesagt, ein anderer Begriff dafür ist Sklave. Ein Sklave ist immer in einer einseitigen Abhängigkeit von seinem Dienstherrn, also von demjenigen, dem Sklavenhalter, wenn man so will. Wenn wir uns in diese Rolle reinversetzen lassen, kommen wir aus der Nummer nie raus. Dann haben wir Angst, dass der Typ uns, keine Ahnung, ich will mir gar nicht vorstellen, was die Sklavenhalter früher mit den Sklaven gemacht haben, aber wenn wir uns auch nur annähernd in dieses Verhältnis hineinmanövrieren, werden wir nie eigentlich wirklich selbstständig sein. Ja? Und das Ziel ist es, deine Arbeit, meine Arbeit, unser Ziel ist es doch, die Kosmetikerinnen oder die Anbieter in der Beautybranche zu Unternehmern zu entwickeln. Und Unternehmer bedeutet strategisch denken. Es bedeutet, für das Unternehmen zu denken und nicht für den Kunden. Der Kunde sollte mitkommen. Und ja, es ist belastbar, die Beziehung. Keine Frage. Ja, aber solange ich denke, ich bin der Sklave desjenigen gegenüber, habe ich Angst, den Mund aufzumachen.
Genau. Und ich ergänze deine Aussage gerade sehr wertvoll. Ich versuche, dass meine Friseure eigenständiger werden. Also auf ihren eigenen Füßen eigenstehend werden, mutiger werden, sich zuzumuten den Kunden, ne? Dass da einfach viel mehr, ja, ich traue mich, ich mute mich zu, auch mit meinen Bedürfnissen. Das ist mir so ein ganz großes Anliegen.
Ja, gut, definitiv.
Lass uns beim Thema, also die Herausforderungen haben wir, glaube ich, gerade ganz gut abgefrühstückt. Wir haben viele Parallelen. Ja?
Wollen wir eine Angst mal unseren Kundengruppen praktisch, den Kosmetikerinnen und den Friseuren, nochmal nehmen?
Welche nimmst du?
Ich würde es mal so formulieren, ich springe mal ganz kurz raus aus der Betriebswirtschaft ins Marketing.
Ja?
Wir haben im Groben in unseren Unternehmen 5 Marketinginstrumente.
Okay, los.
Ja, also Marketinginstrumente ist nicht Facebook, Instagram. Marketinginstrumente ist das Angebot, das, was wir überhaupt anbieten. Damit entsteht dann, habe ich nichts zum Anbieten, kauft niemand was, habe ich keinen Markt. Ja, Angebot, Preisstrategie, Einrichtungsstrategie, Kommunikationsstrategie ist der Punkt Nummer 4. Und der 5. ist die Persönlichkeit, das persönliche Auftreten. Wenn wir jetzt die Preise ändern, ändert sich exakt ein einziger Punkt. Und zwar die Preisstrategie. Warum sollte der Kunde sich ein neues Studio suchen, wenn wir dort 5 komplett neue Faktoren haben, die der Kunde bis jetzt bei uns schätzt und liebt, warum sollte er das tun? Es gibt ja keinen Grund dafür. Ja? Es gibt natürlich eine sogenannte Preiselastizität der Nachfrage. Wir können alles übertreiben. Aber wenn wir um 10 Euro hochgehen, Leute, vor Lachen nie. Ja, also ganz ehrlich.
Ich freue mich gerade, dass du die Zahl auch sagst, so 10 Euro. Ich sage auch immer, Leute, wegen 10 Euro geht heute keiner mehr weg. Thomas, voll schön, diese Struktur, die du gerade reingebracht hast, diese 5 Punkte, weil bin ich 100% bei dir. Also wir ändern nur den Preis. Aber wenn es um Preisanpassung geht, dann habe ich das Gefühl, dass unsere Kunden, unser beider Kunden, die gucken dann nur auf dieses eine Thema und vergessen, dass das nur ein Teilnehmer des Systems ist. Ne? Und den ganzen Rest, das hast du gerade schön gesagt, der bleibt stabil und nur wegen dem Preis und schon gar nicht in der heutigen Zeit wegen 10 Euro verlässt uns der Kunde. Ich möchte mal zum Thema Preisentwicklung kommen. Vielleicht, wie fangen wir denn mal an? Es gibt ja so eine Preisspirale, die sich nach oben dreht. Frage an dich, gibt es einen Punkt, wo du glaubst, da steigen dann die Kunden aus? Also gibt es so ein Ende der Preisfahnenstange in deiner Branche?
Naja, es ist, das ist unterschiedlich. Ich hatte vorhin schon angesprochen, also auch bei den Friseuren gibt es ja viele, viele unterschiedliche Leistungen, Schneiden, Färben etc. Ja? Wobei ich jetzt nie so tief drin stecke, deswegen ist es bei Schneiden und Färben gerade geblieben.
Ist klar.
Aber in der Kosmetikbranche haben wir ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, ja, unterschiedliche Bereiche. Also der Medic-Beauty-Bereich zum Beispiel, das ist also der apparativ unterstützte Bereich, wo wir richtig mit Geräten arbeiten, wie zum Beispiel das Microneedling. Dort sind wir zum Teil bei Preisen, da werden zum Teil Preise bis 300 Euro hoch aufgerufen. Ja, und da sind die gerade mal eine Stunde beschäftigt. Es gibt manche Behandlungen, das wird praktisch mit Druckluft und Serien gemacht. Ich will es bewusst keine Firmen nennen. Dort sind schon alleine die Geräte im Einkauf liegen bei, keine Ahnung, um die 40.000, 45.000. Also sind dann die Behandlungen entsprechend für eine halbe oder dreiviertel Stunde, liegen die auch problemlos knapp an die 200 Euro. Aber so der Durchschnittsumsatz, ich versuche auch zurzeit eine Art Sättigungsgrad herauszufinden.
Ja.
Weil der Alternative dazu ja das Target-Costing-Prinzip, also das Zielkostenprinzip ist. Das ist dann eine Gegenstrategie, die man dann setzen kann, um das Institut zu erhalten, wenn es in der richtigen Krise ist. Und der Sättigungsgrad liegt meiner Meinung nach, das, was ich jetzt so gefühlt sehe, die Unternehmen, die Probleme kriegen, wo Kunden maßgeblich wirklich abwandern, sind zum Teil Unternehmen, die haben so im Durchschnitt aller Kunden, ja, pro Termin etwa um die 300, über 300 Euro. Ich habe daraus abgeleitet, ich habe mir auch andere Unternehmen angeguckt, es kommt immer ein bisschen auf die Region drauf an. Ich habe Kunden, die sind in Dörfern mit 150 Einwohnern, die holen also ihre Kunden aus einem größeren Umfeld. Ich habe Leute in Nürnberg, in Hamburg, in größeren Städten und die Region, das ist, hat was mit den Marktpreisen zu tun. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde daraus ableiten, etwa bei uns müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn so dauerhaft der Preis um die 200, 250 Euro sich dort bewegt, dann fangen die Kunden, dann merkt man, wie der Kundenschwund massiver wird. Ja. Ja. Aber ich habe zum Beispiel eine Kundin auch in Döbeln. Ja. Und dort ist der Marktpreis niedriger, dort müssen wir eher anfangen zu reagieren. Dort kommen wir wahrscheinlich im Durchschnitt gar nicht bis 250.
Da merken wir es wieder, der Preis hat natürlich was mit dem Umfeld zu tun, ne? Aber also, was ist in meinem Feld, in meiner Stadt, wobei ich da immer auch so, bin ein bisschen vorsichtig, so Stadt und Land. Ich kenne Friseure, die sind wirklich auf dem Land, du sagst Pampa, oder ich habe, hast du vielleicht gar nicht gesagt, in der Pampa.
Habe ich nicht, aber.
Hast du nicht, dann habe ich es nur gehört, ne? Sagen wir mal so.
Ja, ja.
So in der Pampa und die rufen krasse Kundenbons auf, also wirklich krass, da sind wir auch bei 250, 300 Euro und da fahren die Kunden hin, die pilgern dahin, weil es da was gibt. Also irgendwas ist da besonders und da sind wir ja wieder, dieses du hast es gerade schön an deinen fünf Fingern gehabt, ne, wenn dein Angebot geil ist und deine Persönlichkeit, die würde ich immer, ich will die fast immer an erster Stelle setzen, die Persönlichkeit. Wenn du eine coole Type bist, ein empathischer Mensch, der gut mit den Bedürfnissen der anderen umgehen kann, dein Angebot geil, alles schick ist, so, dann kannst du auch gute Preise realisieren. Es muss halt das Gesamtpaket stimmen, aber es geht vor allem um dich als Mensch, wenn du so nah an jemanden rangehst. Ne? Und ich frage mich schon, also die Angst, dass der Kunde dann abspringt, das ist ja das, was uns dann wiederum bremst. Also manchmal, wenn ich Unternehmen begleite, manchmal fordern wir die dann auch so ein bisschen heraus, also in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer natürlich. Und dann gibt's mal einen größeren Sprung und also einen Preissprung. Und dann merken die Mitarbeiter plötzlich, krass, so einen Bon hatte ich noch nie, so einen Kundenbon.
Ja.
Aber der Kunde ist ja noch da und der macht ja gleich einen Folgetermin. Und huch, das funktioniert ja doch. Also man muss ja manchmal auch so diesen Schritt raus aus der Komfortzone, um dieses abgedroschene Bild nochmal zu betätigen. Ja. Ne? Mal den Schritt raus machen, um zu merken, ach krass, guck mal, die sind alle noch da. Also meistens fehlt ja der erste Schritt. Okay, also die Preisspirale, das fand ich trotzdem interessant, endet bei euch irgendwo schon. Also irgendwo endet eine Preisakzeptanz, es sei denn, du hast eine ganz krasse Leistung.
Also es gibt ja Differenzierungsmöglichkeiten. Ja, das eine ist der Beauty-Bereich, der im Allgemeinen so der ich sag mal am besten bezahlteste ist. Zumindest wenn wir von regelmäßiger Stammkundschaft sprechen. Wir haben natürlich noch den Permanent-Make-up-Bereich. Ja, also der dann so aufgebaut ist, dass die Kunden aber in der Regel, sag ich mal, einmal kommen, dann kommen die zu einer Nacharbeit, vielleicht gibt es noch eine zweite Nacharbeit, aber effektiv sehen wir dann die nächsten 3 Jahre nie mehr, weil dann sind sie zufrieden.
Ist ja klar.
Und ich sag mal, dann versuchen sich die Kosmetikerinnen zum Beispiel, die Lust und die Freude dran haben, sich weiterzuentwickeln, machen die zum Beispiel eine Heilpraktiker-Ausbildung. Das ist im Augenblick sehr en vogue, ja,
okay.
Weil die damit verschiedene Therapien machen können. Also die dürfen dann zum Beispiel die sogenannte PHP-Therapie, das ist, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist Vampir-Lifting, das haben die Kardashians, haben die mal gezeigt. Das ist ja, also wirklich, das ist Blut abnehmen, zentrifugieren, das Blutplasma wird wieder eingeniedelt, also oder in die Fall. Ja, das ist also
Chapeau. Echt,
ja, oder eben Fadenlifting und sowas. Und dort sind wir ruckzuck bei Bons dann, da können wir ruckzuck um die 700-800 Euro rauskommen. Ja, Botox dürfen sie nicht unterspritzen, aber Hyaluron dürfen sie unterspritzen. Ja, also das ist praktisch die Zwischenstufe zwischen der Kosmetik und der Schönheitschirurgie.
Ja,
diesen Bereich dazwischen noch für sich zu erobern, das ist für viele interessant. Die scheitern nur an den Herausforderungen, tatsächlich Heilpraktiker zu werden, weil das ist ein, obwohl die Ausbildung nicht reglementiert ist, scheitern die an der amtsärztlichen Prüfung, weil die Amtsärzte nehmen die auseinander.
Ja.
Also wir haben dort Durchfallquoten, wobei ich damit meine, dass die Leute durchfallen. also wer was anderes rausgehört hat, das war kein Zufall. Ja, also so. Wir haben also dort Quoten, wo die Leute, wir können es auch Streuverluste nennen, die das nicht schaffen, von Bundesland zu Bundesland 60%, 70%, 80%, 90%.
Naja, klar.
Ja.
Weil ja auch zu Recht, mal ganz ehrlich sein, es gibt ja so ein paar Sachen, ist ja wie mit dem Coach, ne? Das ist ja auch manchmal ganz schön Wildwuchs, was da so passiert, wer sich alles Coach nennt und eigentlich einen Wochenende-Kurs gemacht hat, so, ne? Das ist
ja
manchmal
ein bisschen schwierig.
Und dass da die Amtsärzte bitte kritisch drauf gucken. Aber ich finde den Aspekt gut und ich möchte als Vergleich daneben legen, bei uns Friseuren ist das die Haarverdichtung. Das ist ziemlich aufwendig, so das zu erlernen, dann kostet das Material immer viel Geld und manchmal trauen sich auch die Friseure gar nicht so richtig an das Thema ran, merke ich. Also so richtig, viele finden es gut, aber so richtig brennen eher selten. Das ist aber ein Markt, der sich auftut. Und dort entstehen auch so große Bons, weil du alleine halt schon für die Haare dann eben schnell mal 500-600 Euro bezahlst, ne? Plus das Einarbeiten, entstehen ziemlich große Margen und auch eben große Bons, die dann auch wieder so ein bisschen das Preisgefüge im Inneren, diese Preisanker so verschiebt. Ich möchte über die Preisanker mit dir gleich reden.
Ich habe einen schönen Begriff, Preisanker. Preisanker finde ich cool. Ich glaube, den werde ich übernehmen.
Kannst du haben, ne? Also gebe ich dir offizielle Übergabe hier im Podcast. Preisanker, wo Menschen, also die Gäste oder Kunden, die Endverbraucher, das so abgespeichert haben, was kostet sowas. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Bei der Haarverdichtung, wenn man da Endverbraucher fragt, was kostet denn eine Haarverlängerung oder Haarverdichtung, sind zwei verschiedene Sachen, naja, 700-800 Euro, sagen die da. Das ist also der Preisanker in den Köpfen der Endverbraucher, bam, oben. Wenn man heute eine Kundin fragt, was kostet denn ein Balayage? Das sind diese Farbvorläufe in lange Haare, so dieser Style. Sowas, genau. Du lernst gerade auch noch was.
Naja, ich bin raus damit. Ich bin da total interessiert.
Und diese Balayage, wenn da ein Kunden, Endverbraucherin heute fragt, dann weiß die auch, dass das 300 Euro kostet. So. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite auch Kunden, die schon seit 20 Jahren Kunde sind und die diese ganze Preisentwicklung mitgemacht haben und die haben einen Preisanker im Kopf, wo du manchmal echt mit dem Kopf schüttelst. Aber es stimmt auch, vor 20, 25 Jahren oder alte Leute noch älter, die in der DDR oder so agiert haben, die Dauerwelle hat früher 9,60 Mark gekostet und jetzt 190 Euro, das geht doch nicht. So, kann ich verstehen, dass man das denkt, weil der Preisanker so tief ist, ne? Und an diesem Preisanker orientieren sich halt leider manchmal auch die Friseure noch. So, was kostet denn ein Haarschnitt heute? Naja, was darf denn der kosten? Und dann sagen sie 60 Euro. Und ich denke so, hey, so ein Haarschnitt für eine Frau oder auch für einen Mann, ey, das hast du ganz darauf im Kopf. Das entscheidet, ob du früh gestresst bist vor dem Spiegel oder ob alles gut sitzt, ne? Das ist was wert. So noch, also ist richtig was wert. Und das darf gerne auch 80, 90, 100 Euro kosten. Mein Anker für Frauen. Bei Männern gehe ich hin und sage, naja, klar, sind wir auch Männer, dasselbe Ding. Die Männerpreise in der Friseurbranche total versaut. Ne?
Jetzt bei bin Männer, ich mal gespannt, erzähl mal.
Mal sehen, naja, ob ich Männer, zu viel Männer, bezahle. Naja, Männer sind ja mit dem Gefühl unterwegs, was kosten so ein Haarschnitt für einen Mann? 20 Euro. Das ist so geankert. Die Barbershops bedienen das auch. Aber du kannst für 20 Euro heute, du brauchst trotzdem eine halbe Stunde für einen Haarschnitt, das kannst du nicht mehr anbieten als, Achtung, ganz wichtiger Punkt, steuergerechter Friseur.
Was, steuergerechter Friseur?
Steuergerechter Friseur. Thomas, du hast vor uns, da habe ich so ein bisschen mit den Augenbrauen schon gezuckt, du hast vor uns erzählt, wie viel bei euch Kleinunternehmen sind in der Branche.
Ja.
Und meine Hörer wissen das, deshalb darf ich da auch ehrlich sein an der Stelle. Das geht doch gar nicht auf. Wie willst du denn von 24.000 Euro Umsatz, nächstes Jahr 25.000 Euro oder das, genau. Wie willst du denn von dieser Umsatzzahl ein Unternehmen führen und leben?
Ja.
Und diese, und jetzt, ich ziehe das Thema auch wieder raus, diese Steuerungerechtigkeit, die haben wir in der Friseurbranche extrem auch. Wir haben 30% der Unternehmen sind Kleinunternehmen. Und jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Also doch, es funktioniert. Na klar geht's irgendwie anscheinend, ne? So, aber es ist, davon kannst du doch nicht leben, mein Gott, ne? So. Und das ist ein richtiges Problem. So. Aber in der Friseurwelt kannst du halt, wenn du ein Kleinunternehmen bist, eben auf die Art und Weise auch 20 Euro anbieten für ein Unternehmen, was steuergerecht agiert und eben dem Gemeinwohl auch ein bisschen verpflichtet ist, kann den Preis nicht halten. Geht nicht. Und dann ist ein heutiger Haarschnitt für einen Mann, halbe Stunde, 40 Euro, ist eher Standard als alles andere. Müsste Standard sein, ist es aber noch nicht. Jetzt bin ich fertig.
Sehr gut, dann
hake ich aufregen.
Punkt Nummer eins, mein Friseur nimmt tatsächlich für die halbe Stunde 46 Euro. Also,
dann sehr gut.
Ist also gut kalkuliert, ist auch ein schönes Institut bei uns in Dresden. Ist also Institut, Salon in dem Fall.
Ja.
Macht der Gewohnheit. Und also von daher ist alles gut. Das, was du gerade beschrieben hast, steuergerecht, finde ich in Ordnung. Wie gesagt, ich unterstelle tatsächlich, oder ich habe es zumindest im Hinterkopf, dass auch einige in der Kosmetikbranche einen relativ großen Anteil rausnehmen. Die fliegen halt relativ unterm Radar. Aber das Problem ist, dass es in den meisten Fällen, und das sind oftmals, interessanterweise, kommt das noch so ein Stück weit aus dem Westen Deutschlands. Im Osten ist das gar nicht so weit verbreitet. Aus dem Westen Deutschlands, dass oftmals die Frauen ja zu Hause gewesen sind und der Mann, den im eigenen Haus ein Studio eingerichtet hat. Und dort haben die so ein bisschen Kosmetik gemacht. So, irgendwann geht die Ehe in die Knie. Plötzlich muss das Unternehmen laufen. Und tatsächlich unterstelle ich in dem Fall, dass ein Großteil der Kosmetikerinnen selbst... Ja, also es werden mit Sicherheit Dinge dort schwarz rausgenommen. Ich krieg's nie mit. Also sonst, das sage ich auch immer, also wenn sie mit mir zusammenarbeiten, wir wollen uns Steuerehrlichkeit leisten können. Ja, also das ist auch ein Spruch, der stammt nicht von mir, aber sondern vom Inhaber einer großen Kosmetikunternehmen. Aber ich finde den Spruch gut. Und genau dort möchte ich die Unternehmerinnen auch gerne hinbringen, dass sie sagen, ja, ich hab's halt da, ich kann es bezahlen, ich habe keine Probleme damit. Ja. Aber dieses Steuergerechte, wenn ihr das bei 30% habt, wie gesagt, 72%, bei uns sind's, nehmen wir die maximal 22.000, das wären im Monat 1.833 Euro Umsatz. Ja. Etwa die Hälfte an Betriebskosten und wir haben einen höheren Materialeinsatz, als es wahrscheinlich beim Friseur ist.
Ist so. Ja. 10%, 12% maximal Wareneinsatz.
So, und hier ist es zum Beispiel, liegt circa bei, also der Branchendurchschnitt liegt bei 23,1, weil wir auch noch einen relativ hohen Anteil an Verkaufsware haben. Das ist ja auch beim Friseur anders, ist ja auch ein bisschen niedriger. Aber wir haben circa 25% Pi mal Daumen auf Fensterkreuz, 25% Materialeinsatz. Dann haben wir eventuell eine Miete, Versicherung, Handwerkskammerbeiträge etc. 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 Kennst du alles selber bei euch? Das ist da sind sie relativ nah. Also sagen wir mal 50% mal Betriebskosten. Da bleiben 50% logischerweise übrig. vor Steuern, die wir bei 22.000 nirgendwo bezahlen müssen.
Richtig.
Dann bleiben wir, haben wir ein Einkommen von um die 900 Euro. Also das ist unterm
geht nicht.
Unterm Selbstbehalt, unter Mindesteinkommen. Also das kann nur entweder kofinanziert werden, entweder durch jemand anderes.
Genau.
Damit das künstlich am Leben erhalten wird, oder die müssen halt was tun. Also dieses rein, das funktioniert nicht, definitiv.
Gekommen sind wir beim Thema Ankerpreise, dass wir ne, bei den Friseuren da so eine Staffelung drin haben und vor allem eben diese, ich sag gerne Historie, also Historie und Hysterie zusammen von früher. Früher war das alles viel billiger und da kommt eben auch so diese Eigeneinschätzung des Preises vom Friseur her. So, was darf sowas heute kosten? Anker ziemlich niedrig eingeworfen und auch bei den Endverbrauchern, je älter die sind, desto mehr finden die diese neuen Preise irgendwie absurd. So, wie ist denn das bei euch in der Kosmetikinstitutenwelt?
Also ich nenne es bei uns nicht Ankerpreise, aber dieses 700, 800 Euro, was du gesagt hast, also dieses Prinzip nenne ich psychologische Preisgrenzen.
Mhm.
Ja. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt irgendwas kaufen, das machen wir ganz natürlich mit allem, wir haben einen Etwa-Preis im Kopf. Also selten haben wir einen exakten Preis, keine Ahnung, 39,95 im Kopf, sondern immer einen Etwa-Preis, ja, ca. 40 Euro oder kostet zwischen 30 und 40 oder kostet zwischen 50 und 60. Und in der Kosmetikbranche sind im Groben, das differiert auch ein Stück weit, aber im Groben beginnt es 25, 50, 75, 100, das sind so die ersten vier. Ab 100 ist es 150, also dann werden die Preisgrenzen größer, ja, 150, 200 und dann geht es 300, 400, 500 etc., also im 100er. Ja, und wenn wir dann irgendwann bei 700 sind zum Beispiel, ob es dann 700 oder 950 kostet, das winkt man dann auch noch durch. Wer sich, keine Ahnung, wer von deinen Zuhörern sich schon mal versucht hat, ein teures Auto zu holen, da liegen dann diese, wollen Sie nicht das Add-on haben, das liegt dann im Tausenderbereich. Ja, also das ist dann, wo dann so, naja, für 3.000 Euro kriegen Sie noch das oben drauf und das winken wir irgendwie dann scheinbar irgendwie so durch. Ja, aber bei uns ist es tatsächlich der Knackpunkt, das habe ich mal herausgefiltert, um die 100 Euro. Sobald die die Kosmetikkundin oder Kosmetikkunde etwa um die 100 Euro für eine Behandlung ausgibt, dort gibt es in der Regel bei Preiserhöhung keine Diskussion mehr.
Ja.
Das ist nur darunter.
Das ist ein interessantes Feld mit diesen Preissprüngen, wie sie sich entwickeln. Ich habe ein Phänomen in der Friseurbranche, mal sehen, ob ihr das auch habt. Mhm. Wenn der Kunde beim Friseur sitzt, entsteht ein Kundenbon von 250 Euro. Das ist jetzt nur ein Beispiel, egal was die gerade gemacht haben. Wenn der Kunde aber zu Hause am Handy sich online seinen Termin bucht, dann buchen die Kunden sich ganz anders Dinge zusammen. Also Kunden, die online buchen, gehen shoppen. Sonntagabend und gehen shoppen. Und da wird dann auch nochmal eine Pflegebehandlung für 30 Euro einfach mit dazu gebucht. Das ist dann egal. Und dann wird auch geschaut, nehme ich den Refresh-Cut oder den New-Look-Cut oder den Kalligraphie-Cut. Ach komm, Kalligraphie, den geilsten Haarschnitt.
Mhm.
Wenn die zu Hause shoppen, haben die ein ganz anderes Preisempfinden, als wenn die Friseurin im Salon der Kundin anbieten würde, wollen wir noch ein Spa-Programm machen, kostet 30 Euro extra und sie hatten das und das davon. Dann sagt die Kundin nein. Wenn die Kundin aber zu Hause einfach auf ihrem Handy sich ihren Termin zusammenpuzzelt, dann sind gefühlt Preise spielen gar keine Rolle. Das ist interessant. Ist das bei euch auch so?
Also so tatsächlich habe ich das noch gar nicht beobachtet. Das liegt aber im Grunde genommen auch daran, also erstens ist in der Kosmetikbranche das Thema Online-Terminkalender, ich sag mal gerade so im Wachstum. Ja, also das heißt, das gibt es noch nicht sehr oft. Es gibt auch immer noch ganz, ganz viele Kosmetikerinnen, gerade durch den hohen Anteil an kleinen Unternehmen, die zum Beispiel mit der offenen Ladenkasse arbeiten. Also die haben weder ein Kassensystem, noch haben die eine Registrierkasse oder sonst was. Ja. Und also das entwickelt sich gerade. Und mit dem Kassensystem dann auch der Online-Terminkalender. Jetzt sehe ich persönlich aber tatsächlich in der Kosmetikbranche den Online-Terminkalender gar nicht so als Allheilmittel. Denn beim Friseur müssen wir wissen, die Haare wachsen die ganze Zeit. Das heißt, der Kunde muss irgendwann in einem gewissen Rhythmus eigentlich wiederkommen. Der kann sich den günstigeren Anbieter aussuchen, aber die Haare wachsen.
Ja.
Kosmetik selber, wir können super mit Falten leben. Der Punkt ist, wir wollen es nicht. Das heißt, es ist ein Luxusgut. Und ein Luxusgut, Entschuldigung, ein Luxusgut, dazu entscheiden wir uns ganz bewusst, das zu kaufen. So, und jetzt kommt ein Knackpunkt dazu für die Online-Terminkalender. Die Begriffe, die dort drinnen gewählt werden, sind so absurd kompliziert, dass die Kunden überhaupt nicht wissen, was das ist. Was machen die? Genau. Die haben ein empfundenes Kaufrisiko und buchen erstmal das Günstigste, um überhaupt erstmal gucken zu gehen.
Sehr gut.
Also bei uns ist dieses Phänomen genau andersrum.
Gut erklärt. Ja.
Ja. Und ja, da gibt es auch noch keine Patentlösung so richtig.
Das glaube ich, ey, bei den Begriffen, mit denen ihr so um euch werft, und das haben wir in der Friseurwelt auch, den Online-Kalender oder das Online-Buchungstool so zu gestalten, dass der Kunde sich in seiner Laienhaftigkeit zurechtfindet. Das ist ja wie wenn ich beim Autohaus einen Termin buche. Das machen die ja bewusst auch nur für TÜV und Reifenwechsel, weil alles andere kann ja der Endverbraucher eh nie einschätzen, so, ne? Und sie auch nicht so. Finde ich voll gut. Danke für diesen Exkurs. Ich habe gerade noch das Thema, wenn deine Mitarbeiter, sag ich schon, wenn deine Unternehmer die Preise entwickeln wollen und die wollen von 100 auf 150 springen, was sagst denn du denen, wie sie mit ihren Kunden umgehen sollen? Weil das ist ja die große Frage, wie ich habe es entschieden als Unternehmer, ist schon mal was. Meine Friseure folgen mir als Unternehmer, ist auch schon mal gut. Da bist du schon einen Riesenschritt gegangen, ne, wenn du das geschafft hast. Und jetzt müssen wir ja noch die Kunden abholen. Und als kleine Geschichte dazu, für mich sind Friseure polyamor. Also die lieben viele Menschen gleichzeitig. Und die meisten Menschen schaffen es ja schon nicht, in ihrer 1:1 Partnerbeziehung zu Hause ihre eigenen Bedürfnisse mal einzubringen und anzusprechen und vielleicht auch noch durchzusetzen. Und dann müssen das die Friseure mit ihren 150 Stammkunden machen. Die müssen denen jetzt erklären, der Preis steigt von 100 auf, machen wir 120 draus. Machen wir mal nicht so eine absurde Höhe. Trotzdem sind 20 Euro für jemanden, der relativ wenig Einkommen hat selbst. Friseure, das sehe ich übrigens als Riesenproblem. Ah, Thomas, warte mal, jetzt verhaspel ich mich, aber ich finde gleich wieder zurück.
Pass mal. Versuch noch den Faden zu behalten,
damit ich versuche. Finde das echt gut mit dir, weil das ist so, da kann man sich mal auf Augenhöhe mit jemandem austauschen zu dem Thema. Das finde ich wirklich echt angenehm. Wenn man als Kosmetikinstitutsmitarbeiterin oder Unternehmerin oder auch als Friseurin Mindestlohn verdient, ich mache das jetzt mal so ganz hart, oder ein bisschen über Mindestlohn, und man hat ein Nettoeinkommen von 1.500 Euro, das ist jetzt nur erfundene Zahlen, aber sie sind leider nicht so weit weg von der Realität, dann ist das ja teilweise wirklich absurd, einen Kundenbon von 300 Euro abzurufen, weil du ja denkst, Alter, das ist ein Fünftel von meinem Monatseinkommen. Also dieses, wie kann sich der andere das leisten, wo ich nicht mal drüber nachdenken kann, so eine Konsuminvestition zu tätigen.
Also jetzt müssen wir aber in verschiedene Ebenen, das sind echt unterschiedliche Ebenen. Weil
ja, tauch mal mit ein.
In dem, was du beschreibst, gehst du davon aus, dass die Menschen alle gleich sind. Das sind sie bedauerlicherweise nicht. Kennen die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob das, kennt das?
Natürlich, kennt man.
YouTube gucken, die sehen meine Hände mit dazu. Ich versuche es aber trotzdem für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, das auch in Worten zu beschreiben. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist praktisch wirklich ein, man könnte sagen, wie so ein gleichseitiges Dreieck. Ja, so gleichseitiges Dreieck geteilt in 5 unterschiedliche Ebenen.
Genau.
So, jede dieser Ebenen stellt bestimmte Bedürfnisse, Wachstums- oder Grundbedürfnisse von Menschen dar. Was wir aber wissen müssen, ist, je höher wir in dieser Pyramide kommen, umso weniger Menschen sind dort oben drin. Deswegen wird auch dieses Feld immer kleiner. Und B, jede Stufe hat mehr Geld zur Verfügung als die jeweils darunterliegende. So, wir beginnen also mit unseren 5 Stufen. Wir haben ganz unten, das hat der Bettler zum Beispiel, der wäre kein Kunde für einen Friseur. Ja, der Bettler, der nimmt sich wahrscheinlich eine Schere, schneidet es selber, hat die sogenannten Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Ja, im weitesten Sinne noch Fortpflanzung, das ist auch so ein Grundbedürfnis.
Aber trocken und warm wäre noch gut, ne? Trocken und warm, Dach über dem Kopf, trocken und warm.
Genau, das ist, wobei das schon fast in Richtung Sicherheitsbedürfnisse geht. Denn die nächste Stufe sind die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Das ist, ich will einen sicheren Job haben. Ich will sicher untergebracht sein. Ich will eine sichere Wohnung haben. Ich will vielleicht ein sicheres Auto haben. Ich will vielleicht eine Lebensversicherung haben. Also dort merken wir schon, was das für Kunden sind. Ja, das geht alles auf Sicherheit. Reiserücktrittskostenversicherung. Ich könnte krank werden, muss den Flug bezahlen. Ja, so. Dann haben wir direkt darüber. Diese beiden Punkte sind die sogenannten Grundbedürfnisse. Also dort bis zur Sicherheit haben wir in der Regel einen Sättigungsgrad. Das ist dann zum Beispiel bei Angestellten, die dann sagen, okay, ich brauche so viel zum Leben.
Genau.
Und dann mache ich aber auch keinen Handschlag mehr. Und von jetzt an, ich nehme mehr, wenn ich kriege, aber ich entwickle mich nie mehr oder ich mache keinen Handschlag mehr fürs Unternehmen. Ja? Darüber kommt dann die soziale Akzeptanz. Also zum Beispiel, meine Freundin hat mir gesagt, die war auf den Seychellen in dem und dem Hotel. Total super, muss ich auch hin, ja. Oder war auf der und der Party oder hat das gekauft, egal.
Das, wo Instagram funktioniert. Ne?
Genau, ne? Das ist soziale Akzeptanz. Das heißt ja auch soziale Medien. Ja, so. Die Stufe darüber ist die sogenannte Wertschätzung. Es gab mal jemanden, ich glaube, die könntest du kennen, die Firma, die haben damit geworben, weil ich es mir wert bin.
Ja, kenne ich.
Ja, so. Ohne jetzt den Firmennamen nennen zu wollen, aber ein Werbespruch einer bekannten Firma für meiner Meinung nach Haarstyling-Produkte.
Ist so.
Wertschätzung. Ja, Wertschätzung ist, ich tue das, weil ich es mir wert bin. Thema Haare, ich habe mir zum Beispiel 2019 im Dezember die Haare machen lassen und ich war dafür in Istanbul.
Ach, ich kenne noch jemanden, der das gemacht hat.
Ja, ich bin eitel.
Ja, mein Gott, das ist ja nicht schlimm.
Ja,
ne?
Verdammt. Ja, also Haare, wichtiges Thema.
Super, und Chapeau, man sieht es nicht.
Ja, hier, guck mal.
Ist wirklich gut gemacht. Ja.
Hab total aus, vorneweg. Egal. Jedenfalls, das habe ich auch getan, weil ich es mir wert war. Das ist jeder hat das ausgeredet. Die erzählt mir irgendwas von Jason Statham und Dwayne Johnson und Bruce Willis. Ich bin keiner von den dreien. Also ich will die Glatze nicht haben. Punkt, Ende. Ja,
ja,
so.
Ja.
Und ganz oben steht dann die Selbstverwirklichung. So, und unsere Kunden kommen mindestens, Friseur würde ich jetzt einschätzen, aus den Sicherheitsbedürfnissen würde ich sie schon ansetzen und nach dem Motto, ich will zum richtigen Friseur, zur richtigen Friseurin, die mir den Schnitt richtig macht, damit ich mir auch sicher bin, dass das gut aussieht.
Ja.
Das könnte rein interpretieren. Mhm. Bei der Kosmetik beginnt es bei der sozialen Akzeptanz. Also eine Stufe noch höher. Und geht hoch bis zur Selbstverwirklichung. Und je höher wir sind, je mehr wir uns mit den Besonderheiten auseinandersetzen, du hattest vorhin Begriffe genannt mit Farbverlauf und so weiter, ich habe Begriffe für Faltenbehandlungen genannt, und je weiter wir nach oben gehen, je mehr sich die Leute gönnen wollen, umso mehr Kohle haben die zur Verfügung. Im Durchschnitt hat jeder Mensch ein, sag ich mal, im Durchschnitt, ja? Ja, im Durchschnitt war der Fluss 50 Zentimeter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen, ja, also im Durchschnitt. Also gut. Im Durchschnitt hat jeder Mensch einen, sag ich mal, ein theoretisch ein frei verfügbares Kapital, was er dann für Luxus, Theaterbesuch, Kino, Essen, Klamotten kaufen einsetzt, von etwa 500 Euro pro Monat. Da ist auch Gesundheits- und Schönheitspflege mit drin. Das ist der Durchschnitt der deutschen.
Das ist eine interessante Zahl, die kannte ich nicht. Okay. Ja.
Okay. Und das Problem ist, je höher wir in dieser Stufe, in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide kommen, umso mehr Kohle haben die zur Verfügung. Ja? Wie viel davon in unserem Geschäft bleibt, ist uns überlassen. Aber in der Regel ist es der Spiegel, wenn dieses, weil du das vorhin sagtest, dass im Institut oder im Studio, im Haarstudio, weniger, der Bon weniger ist, ist in der Regel die Vorsicht desjenigen, der es anbietet. So nach dem Motto, wollen wir noch? Oder heben wir uns das beim nächsten Mal auf? Ja, oder irgend sowas. Genau. Ja, sofort diesen Fluchtweg dort reinpacken, damit der Kunde ja nie Nein sagt. Weil es ist eine Unsicherheit. Wir wollen das Nein nicht hören. Also vor allen Dingen Angestellte nicht. Ja.
Also das war jetzt gerade nochmal ein sehr interessanter Exkurs. Ich überlege ganz doll gerade, ob ich, wo ich uns Friseure verorten würde. Und auch da gibt es nicht die eine Antwort, weil es gibt Friseurunternehmen, die sind tatsächlich auf der basalen Ebene ganz unten. Ja. So, komm, wir wollen einfach halbwegs gepflegt aussehen und dann ist halt der schnelle Haarschnitt von 10 Minuten mal eben fix gemacht mit der Maschine zu einem sehr schmalen Preis. Dann die zweite Ebene, richtig, mit der Sicherheit, das sind wirklich die meisten Friseure angesiedelt, das stimmt. Aber ich glaube, ganz viel in unserer Branche wird sich in Richtung auch soziale Anerkennung hinentwickeln müssen, weil wir ja die Preise auch entwickeln. Also ich sage zu meinen Unternehmern und deren Mitarbeitern gern, wir werden uns in ein Luxuskunsthandwerk entwickeln müssen mit den Unternehmen. Weil du musst ja die Preise entwickeln für die Gehälter. Das ist ja eh vorgegeben durch die ganze Mindestlohndebatte und etc. Gott sei Dank wohlgemerkt auch. Sonst hätten wir gar keine Mitarbeiter mehr. Und dieser Weg ist vorgegeben. Wir werden die Preise entwickeln und irgendwann fällt natürlich auch mal der es nur für die basalen Grundbedürfnisse tut, der geht nie für 46,50 wie du zum Friseur. Du machst es, weil du weißt, soziale Anerkennung muss ordentlich aussehen, hast auch deshalb die Klamotten an etc., um halt auch zu wirken. Du weißt ja um deine Wirkung. Und das ist die große Frage, die ich mir auch stelle. Wie kriegen wir es hin, dass die Endverbraucher wieder mehr Wertschätzung für diese Wirkung bekommen? Falten will keiner haben. Da gehen wir jeden Weg für. Aber auch nicht jeder. Manche lieben ihre Falten oder akzeptieren sie einfach. Aber weißt du, die ganze Beauty-Industrie, die hat doch einen riesen Wachstumsmarkt. Das wird doch dekorative Kosmetik, wird immer mehr. Aber die Wertschätzung für Haare, die fällt so ein bisschen hinten runter. Dabei ist das Element, das Design-Element, was wirkt. Oder die Gruppen clustern sich so auseinander. Das kann auch sein, dass die Endverbraucher ein paar halt wirklich sagen, das ist es mir wert, 300, 400, 500 € für geile Haare, weil die wirken, ne, das ist meine Wirkung. Und andere sagen, ganz ehrlich, macht meine Frau daheim, geht schon.
Du hast jetzt hier zwei unterschiedliche Punkte angesprochen, die wir vielleicht so ein kleines bisschen in Kontext bringen müssen. Mhm. Zum einen müssen wir uns erstmal darüber bewusst werden, dass in diesem Luxusgut Kosmetik es tatsächlich nur etwa, Pi mal Daumen Fensterkreuz, zwischen 10% und 15% aller Frauen in Deutschland sind, die überhaupt regelmäßig in ein Kosmetikstudio gehen.
Ach was, so wenig ist das?
Ja, also dort müssen wir mal ganz schnell die Füße flach halten. Das ist ein Luxusgut. Der ganze Rest ist Supermarktprodukte. Mhm. Ja? Beziehungsweise ich mache irgendwas selber zu Hause, ja, weil ich irgendein günstiges Gerät bei Amazon gefunden habe. Mhm. Bei den Männern sind es im Schnitt um die 2% bis 5%, die tatsächlich nur regelmäßig gehen. Der Trend ist steigend, aber das ist so der grobe Ansatz. Mhm. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viele Menschen regelmäßig zum Friseur gehen, ich würde behaupten, das ist eine deutlich höhere Prozentzahl.
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall.
Also das heißt, dort haben wir ja schon ein gewisses Marktpotenzial, aber also das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, wenn wir die Preise erhöhen wollen, es geht nicht nur, also im Augenblick versuchen wir ja eins. Wir versuchen Ausreden zu finden, warum wir den Preis erhöhen wollen, damit die Kunden nie diskutieren. Also bringen wir es doch mal auf den Punkt.
Ja, sehr gut.
So. Und der Punkt ist, die Kunden sind wie Raubtiere. Die wittern Unsicherheit.
Richtig.
Ja. So, wenn ich also unsicher bin, also ich weiß noch, ich habe angefangen bei 39 € mit meinem Haarschnitt, jetzt als Beispiel. Ich bin dann 39, ich glaube 35. Ja, habe ich angefangen. Und ich habe aber aus sportlichem Ehrgeiz, habe ich das einfach mal mitverfolgt, wie die innerhalb von 3 Monaten nach oben geballert sind. Ja, und ich dachte bloß, Respekt, da kommt Kitzucken von der anderen Seite. Er sagt halt den Preis, dann ist so. Ja, lebt damit. Ja, so. Also das war ziemlich tough. Das habe ich dann auch honoriert. Und natürlich ist es schmerzhaft, wenn man permanent mehr Geld ausgibt. So, jetzt können wir uns das leisten wollen oder manche können es eben nicht. Das bedeutet, wir werden immer eine gewisse Abwanderung zu günstigeren Anbietern haben, die es auch gibt. Ne? Also es gibt ja auch Friseurketten, die zu überraschend günstigen Preisen und dann versuchen mit mehr Leistung dann ihren Durchschnittspunkt nach oben zu ballern. Ja? Und genauso ist es halt bei der Kosmetikbranche. Und wir müssen uns als allererstes von diesen drei von dieser Drei-Phasen-Pyramide so ein bisschen verabschieden, dass wir sagen, wir bieten für jeden alles. Also wir bieten ein günstiges Angebot, wir sind Billiganbieter oder wir sind ein mittlerer Anbieter oder wir sind Luxusanbieter. Also wir können nie alles sein. Wir müssen uns spezialisieren. Und diese Spezialisierung, dieses, ich habe eine besondere Leistung, ich kann was ganz Besonderes. Und ich bin Ihr Experte für, ich bin Ihr Spezialist für. Das ist der erste Schritt, um höhere Preise durchzusetzen.
Absolut.
Der zweite Punkt ist, es gibt sogenannte indirekte Preiserhöhungen. Das bedeutet, wir reduzieren zum Beispiel den Aufwand, lassen aber den Preis gleich.
Sind einfach versuchen, schneller zu sein oder lassen eine Ampulle weg.
Jetzt in eurem zum Beispiel, ne? Das ist, wir sparen ein Material, wobei das bei Material ja bei Friseuren nie ganz so ausschlaggebend ist, wie es jetzt in der Kosmetikbranche ist. Also reduzieren das. Und der andere Punkt ist, wir können aber auch die Preisdifferenzierung, also Angebotsdifferenzierung nutzen, indem wir das Angebot ein Stück verändern und damit eine Premium-Variante schaffen. So, und dann werden wir mal sehen, wie viele Kunden wir von der normalen jetzt reduzierteren Leistungen plötzlich in die Premium-Variante kriegen. Das sind zwei Strategien, wie man Preise erhöhen kann. Der Punkt ist, man muss es wollen. Die meisten haben Angst vor Veränderung. Es ist gar nicht die Preiserhöhung, die Veränderung ist es.
Richtig, die Veränderung und das eben eventuell ein Kunde diskutiert. Ne? Du hast gerade gesagt, Kunden sind wie Raubtiere. Mein Satz dazu ist immer, wer sich wie ein Schaf verhält, muss sich nicht wundern, wenn die Wölfe kommen. Ne? Ja. Dieses, wenn du schon zum Kunden gehst und sagst, wir sind teurer geworden. Tut mir leid, ne? Ach, da weißt du schon, dass du eine Diskussion am Bein hast, ne? Das ist lässt. Thomas, ich habe ein Zeitthema und ich habe eine Frage offen. Ich habe mehrere Fragen offen. Wir machen jetzt, Achtung,
Podcast. Liegt noch eine Folge 2.
Genau so ist. Wir machen jetzt Podcast-Live-Einladung.
Okay.
Ich habe noch dieses ganz, ganz große Thema mit den Preiskonzepten. wie man Preise gestalten kann, also die Konzeption dahinter, Zeitpreise, Paketpreise, Baukastenpreise oder auch andere Varianten, über die ich mit dir gern nochmal reden würde. Das schaffe ich jetzt aber nicht mehr, weil ich meine Kinder abholen will. Und der
ich
andere...
auch. Ich du auch. Übrigens drei Kinder, also 25, 10 und 8. Aber ich muss dann, meine 10-Jährige muss ich dann abholen.
Ich muss beide, die sind 11 und 8, abholen.
Siehst du?
So, das, also erstens, ich möchte dich gern einladen für eine Fortsetzung.
Okay, sehr gern.
Bist du dabei?
Ach, klar.
Darfst auch Nein sagen, ich halte das aus.
Ich bin von Blödsinn zu haben.
Passt, oder? Cool. Weil dann können wir mich dieses Thema Konzeption und so nochmal nehmen. Mhm. Danke dafür. Und jetzt möchte ich trotzdem noch mal einmal auf diese eine Frage, die wir jetzt so ein bisschen verloren haben. Was sagst du deinen Unternehmern oder auch den Mitarbeitern der Unternehmerinnen, was sagt ihr denn jetzt bitte den Kunden, wenn die Preisanpassung da ist? Also hast du so ein paar Argumente, wo du sagst, sag das, dann funktioniert es, dann nimmt es der Kunde? Oder gehst du wirklich über das Standing? Ich gehe über Standing, ich kann es dir ganz klar sagen, ich sage, Innerwork, liebe Friseure, wenn ihr hinter dem Preis steht und euch das endlich auch mal selber gönnt, dann werden die Kunden eh nicht so diskutieren. Dann könnt ihr einfach die Preise auch ansagen. Versteht euch als Laie. Das ist die Innerwork. Und trotzdem habe ich so Charts für meine Kunden, für meine Friseure, wo so ein paar Schlussmach- oder K.O.-Argumente, also Schluss-mit-Diskussion-Argumente drauf sind, wo ich dann sage, hier, wenn der gar nicht aufhört zu diskutieren, dann kannst du ja auch mal sagen, wir müssen die Preise erhöhen, weil alles teurer geworden ist. Aber das sind ja so, du hast vorhin mal gesagt, so Ausreden. Ne? Da habe ich so gedacht, ja, das sind sie halt auch. Ne? Was sagst denn du, was die Mitarbeiter den Kunden sagen sollen?
Also, es kommt immer drauf an, entweder, mal sehen, wie ich anfange. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Jetzt nehme ich gerade Anlauf.
Ja, genau. Wir müssen die Kinder abholen.
Also, nee, darum geht es gar nicht. Ich habe tatsächlich ein paar Minuten habe ich noch. Aber es geht tatsächlich hier darum, dass wir verkaufen keine Preise. Das muss uns bewusst sein. Wir verkaufen eine Qualität. So, ja, wir haben eine Preiserhöhung. Und der Kunde hat immer die Wahl in einer freien Marktwirtschaft, auch bei uns zu einem Konkurrenzstudio zu gehen zum Beispiel. Mhm. Ja? Der Kunde darf gehen. Das ist, ist kein Problem. Das, der große Punkt ist ja, dass wir Angst haben, dass alle Kunden gehen, was ja Blödsinn ist. Ja, also wer schon mal eine Preiserhöhung mitgemacht hat, das waren, sag ich mal, lass es 2, 3 gewesen sein, die wirklich nicht mehr gekommen sind.
Kannst du an der Hand zählen meistens.
Genau, kannst du an der Hand abzählen. Also die gehen ja nicht. So. Mhm. Wir hatten das vorhin ganz eingangs, hatten wir das festgestellt, wenn wir einen Faktor von unseren 5 Marketinginstrumenten ändern, so. Ich bin überhaupt kein Fan von K.O.-Argumenten, weil, du hattest das vorhin erwähnt, Nossen, kleine Stadt, spricht sich halt rum. So,
ja, eben.
Wenn versucht jemanden in die Enge zu treiben, dann mag das sein, dass der dann irgendwann die Karte durchzieht, aber der kommt eben auch nie wieder. Mhm. Und Kosmetikbranche, genau wie Friseurbranche, lebt davon, dass die Leute wiederkommen.
Ja. Und gut über dich reden zum Schluss ja auch. So ehrlich muss man ja auch sein. Kannst ja den ganzen Ruf versauen, ne?
Genau. Deswegen arbeite ich dort mit einem, zum Beispiel mit einer Empfehlung. Also ich habe ja auch dieses Workbook, die fünf größten Fehler für Preiserhöhungen, habe ich ja extra dort zum Download zur Verfügung gestellt. Und der fünfte, also im Idealfall funktioniert alles zusammen in Kombination, alle 5 Tipps. Aber der 5. Tipp ist ein Aufsteller, ein ganz nüchterner Aufsteller. Und der ist aus einem ganz bestimmten Grund gebaut. Dort steht, inhaltlich steht grob drauf, Achtung, wir müssen unsere Preise erhöhen, weil wir auf die Qualität achten und weil ringsum alles teurer geworden ist. Das ist so grob der Inhalt. Mhm. Ja? Aber ganz wichtig ist der Satz unten drunter, fragen Sie bei Interesse oder auf Wunsch nach, ob Ihre Wunschleistung davon betroffen ist. Also wir fordern den Kunden auf, proaktiv nachzufragen, ob es auch ihn betrifft. Und kommt aber der Aufbau. Also das bedeutet, wir haben ja einen bestimmten, die YouTuber, die können jetzt meinen Fingerzeig, können die verfolgen, die Podcast-Hörer leider nicht. Also wir haben beim A4-Blatt, wir gucken grob im Z-Prinzip. Das ist der natürliche Eye-Pfad, also der Blickpfad des Menschen. Ja? Mhm. Also von links oben nach rechts oben, einmal quer rüber nach links unten und dann nach rechts drüben. Und rechts drüben steht eine kleine Zeichnung, eine lustige, die irgendwas entfernt mit Geld zu tun hat. Also ein Strichmännchen, das eine Münze in ein Sparschwein wirft oder sowas.
Ja, ja.
Das ist auf dem Blatt ein sogenannter Sympathieträger. Toll. Dieser Sympathieträger sorgt dadurch, dass das Auge Bildinformationen 60.000 Mal schneller verarbeitet als Textinformationen. Springt das Auge ganz natürlich auf dieses Bild unten drunter. Es wird subtil der Inhalt vermittelt, Achtung, da ist irgendwas mit dem Preis. Der Kunde schmunzelt innerlich, liest das durch, aber schmunzelt durch diese Zeichnung, weil der immer wieder dort drauf hängen bleibt. Und dadurch entschärft das die ganze Information drin. Ich habe mit den Instituten, mit denen ich das umgesetzt habe, die haben nur einen Bruchteil der Diskussionen gehabt. Einfach nur, weil dieses Blatt da stand. Die Kunden haben gesagt, ja, stand ja dort, ist teurer geworden, okay.
Wundercooler Tipp. Erstmal dieses Workbook, das kann man bei dir bekommen, wenn man sich beim Newsletter anmeldet. Das habe ich nämlich auch gemacht.
Ne? Ja, hast du gemacht? Ja, super, sehr gut. Genau. Dann weißt du ja, wovon ich rede, dann hast du das Workbook schon bekommen, genau.
Und das kann ich sehr empfehlen, da ist auf jeden Fall auch viel drin. Genau. Und bei mir ist es so, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, es gibt eine Kundenvorankündigung. Du sagst jetzt Aufsteller. Ich sage, es ist ein Blatt, wo ein Text drauf ist, individualisiert für das Unternehmen. Und der letzte Satz unten drunter ist immer, es ist vor allem für ihre Friseurin. Also wir wollen, dass die Arbeit der Friseurin auch gut entlohnt werden kann. So. Und das ist so dieses, wo wir dann immer den Schwenk rüber, weg von der Unternehmer macht sich die Taschen voll und will einen dritten Ferrari kaufen.
Ja.
Zu, hey, es geht hier vor allem darum, dass ihre Friseurin auch gut leben will von dem, was sie hier für sie täglich tut. Und dieses Bild, was du gesagt hast, die Zeichnung, ist bei mir gerne ein Teamfoto, weil es halt um die Menschen geht, die davon profitieren.
Ja.
Thomas, weil die Zeit jetzt so weggerannt ist.
Ganz kurz, ich muss einhaken. Wenigstens einmal, ganz kurz. Ich finde das total schön bei dem Bild. Ich würde es wahnsinnig gern, würde ich diese Art und Weise, wie du das kommunizierst bei den Friseursalons, würde ich wahnsinnig gern für die Kosmetikbranche übernehmen. Das Problem ist, dass die meisten Einzelunternehmer sind. Also das heißt,
ja, da fehlt das Team. Da
könnte Ferrari wieder zum Tragen.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, jeder hat so seine Techniken gefunden. Schlussendlich ist es wichtig, dass wir mit visuellen, mit Bildinformationen arbeiten. Das möchte ich zusammenfassen dort. Absolut. Und ja, es geht um eine Information, aber um Gottes Willen nie diese Vorankündigung, Achtung, in 3 Monaten wird es teurer. Da holen wir uns die Diskussionen an den Tresen. Das ist völliger Blödsinn. Ja.
Thomas, wir sehen uns wieder in diesem Podcast, weil wir haben noch ganz, ganz viele Themen. Ich nehme es mal kurz auf, worum geht es beim nächsten Mal? Preiskonzepte, die irgendwie funktionieren, die das Leben als Friseurin oder Kosmetikerin einfacher machen. Preisakzeptanz beim Kunden entwickeln ist noch so ein großer Punkt. Die eigene Preisakzeptanz entwickeln, da haben wir schon drüber gesprochen, aber das werden wir sicherlich nochmal wiederholen. Und dann möchte ich gerne eine zweite Episode mit dir machen. So.
Da bin ich dabei.
Ich freue mich sehr. Und ich drücke jetzt den. Dankeschön. Tito. Und ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button. Wir lassen noch kurz ausklingen. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Danke für deine Zeit.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.